Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind bei Folge 201. 301 dauert noch ein bisschen. Aber ich hoffe, bis dahin wird auch immer noch die liebe Anne dabei sein.
Natürlich.
Und der liebe Daniel.
Wie immer dabei.
Ja, es steht einiges an, würde ich mal sagen, worüber wir reden müssen. Wir werden natürlich noch einen kurzen Recap zur Copa machen. Und in den USA, da ist ein bisschen was passiert, noch nach dem desaströsen Turnier. Wir können auch noch kurz die etwas erfolgreicheren Kanadier anschneiden, würde ich mal sagen. Das hat auf alle Fälle auch ein paar Worte verdient mit ihrem neuen Trainer Jesse Marsh. Dann werden wir die Kader der zwei US-amerikanischen Olympiateams, der Damen und der Herren, mal noch kurz durchgehen und schauen, wer so dabei ist und wie sie abschneiden werden bei der Olympiade in Frankreich. Dann gab es eine Menge Transfers. Auch drei neue deutschsprachige Spieler sind am Start in der MLS. Und es gab auch noch eine neue Trikot-Kollektion für 5 Teams. Und ich glaube, auch darüber müssen wir ein paar Wörter reden. Genau. Und dann kommen vielleicht noch ein bisschen was zum letzten Spieltag. Ein paar Highlights. So, vollgepackt unser Plan. Dann hätte ich gesagt, fangen wir an. Und wir haben es ja schon in der letzten Folge ein bisschen angesprochen und werden jetzt ein bisschen genauer drüber eingehen, die Copa America. Die war ja zeitgleich zur EM in den USA, sozusagen als Generalprobe zur WM in 2 Jahren. Und die USA wollte sich beweisen. Und hat sie sich bewiesen?
Nein.
Ja, sie haben gezeigt, wie man es nicht machen sollte.
So, wir haben 2 Meinungen. Fangen wir mal an, Daniel. Was haben sie denn gezeigt, was man nicht tun sollte?
Sie haben quasi schon Fußball gespielt, aber sie sind halt sang- und klanglos in der Vorrunde ausgeschieden.
Sagen wir los, was war denn da los? Oder hast du da was gesehen? Spieletechnisch, Highlights?
Es ist schwer zu sagen, wo man jetzt den Fehler sucht. Ich meine, das ist am besten sagen. Also, sagen wir es mal so, in den vergangenen Jahren waren die USA natürlich, ich will jetzt nicht sagen, den Favorit auf den Titel, also Favorit Nummer 1 auf den Titel, aber du musst dich generell auch als Gastgeber bei sowas anderes verkaufen. Wir dürfen nicht vergessen, wo die Copa America stattgefunden hat und wo auch die WM in 2 Jahren stattfinden wird. Und die Copa war ja jetzt eine Art Generalprobe, wo die besten Teams, ich sag mal alle Teams aus Südamerika, Mittelamerika und Nordamerika gegen dich spielen oder bei dir zu Gast sind. Und du musst einfach anders auftreten. Also es spielerisch, das sei jetzt mal dahingestellt, ist immer Tagesform, aber so dieses Wie und der Wille und der Biss, es sah jetzt nicht für mich aus, als hätten die wirklich Motivation und Bock drauf, irgendwie was zu reißen oder weit zu kommen oder zu zeigen, hier, wir haben es 2 Jahre vor der WM im eigenen Land, das sind wir, das können wir, das wollen wir.
Gut, man muss halt auch da sehen, die USA waren in den letzten Jahren Favorit, aber Favorit im Gold Cup.
In der CONCACAF.
Ja, eben. Und das war ja der Gold Cup. Jetzt ist ja, wurde der Gold Cup zur Copa America hinzugefügt. Also Nord- und Mittelamerika ist ja jetzt fest immer mit Südamerika zusammen, um es interessanter zu machen. Was ich auch besser finde, weil sonst hattest du immer USA und Mexiko und dann halt ab und zu ein bisschen Kanada. Jetzt, da sieht es halt gleich anders aus für die USA. Und ich würde mal stark sagen, es ist eine Heim-Copa gewesen, aber Favorit waren die nicht auf den Titel. Würde ich jetzt nicht sagen. Viele Amis wollten es natürlich so sehen, aber gut, man war gut genug oder man wäre gut genug gewesen, um die Gruppenphase zu überstehen. Also die Gegner waren Uruguay, Panama und Bolivien und mit Uruguay hattest du einen Titelfavoriten mit dabei. Aber als zweiter Platz, also du solltest vor, also man wurde Dritter hinter Panama vor Bolivien, aber Panama sollte man eigentlich dann schon besiegen und vor denen stehen. Gegen die verlor man ja auch 2-1. Gegen Uruguay hat man 0-1 verloren. Das erste Spiel gegen Bolivien gewann man 2-0. Anne und ich waren ja auch zu Gast beim Rasenfunk-Podcast über die Copa America, wo es ja eine Vorschau gab. Ich glaube, Anne, wo warst du dabei, in welcher Folge? Es war nach der Gruppenphase,
Abschluss der Gruppenphase,
oder?
Genau.
Genau, Abschluss der Gruppenphase und dann noch eine Folge mit der Spiele der Viertelfinals und Hinblick auf Halbfinale und Finale. Könnt ihr mal gern reinhören. Da gibt es ein Videoformat auf YouTube oder eben auch auf Spotify. Ist ganz gut geworden. Und ich glaube, Anne, du hast bestimmt auch ein paar Spiele verfolgt, oder? Der Amerikaner.
Ja, na klar.
Oder Highlights gesehen.
Wobei ich aber sagen muss, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass die meisten Amerikaner überhaupt gedacht hätten, dass die Amerikaner Favoriten wären. Weil mein Eindruck ist, dass amerikanische Fußballfans schon durchaus sehr realistisch sind und durchaus auch wissen, was so die Chancen sind. Von daher, also den Eindruck, dass sie jetzt damit der Erwartung reingehen, dass sie Favoriten sind, hatte ich einfach nirgendwo.
Da hatte ich, also ich habe auf Twitter schon vieles gelesen, wo viele Amis meinten, ja, Finale ist safe drin. So Halbfinale ist wildeste, Finale ist safe drin. So habe ich schon einige gelesen, nicht alle, aber schon sehr viele. Um jetzt mal, abgesehen davon, dass man ja neben Argentinien, Brasilien, Uruguay einfach bockstarke Gegner hatte und dann hatte man ja noch einen Mexiko und Kolumbien, mit denen man auch immer wieder rechnen muss und USA, ist halt einfach ein starkes Favoritenfeld, aber das sollte ja auch so ein Turnier ausmachen, finde ich. Was ich jetzt primär fand, ist spielerisch. Also ich fand jetzt die Spieler an sich wirkten nicht lustlos, nur das System wirkte so lustlos oder so uninspiriert. Oder Anne, wie fandest du das?
Ja, irgendwie vor allem nach vorne ging nicht viel Effektives. Also sie waren zwar auch im gegnerischen Strafraum, aber haben da wahnsinnig viele Chancen einfach sehr fahrlässig aus der Hand gegeben, was dann halt dafür sorgt, dass du am Ende Spiele verlierst, die du eigentlich recht klar gewinnen müsstest. Also ein Rare, über den wir eh noch sprechen müssen, ist mir mehrfach aufgefallen, dass es nicht geschafft hat, den Ball mal aufs Tor zu bringen. Und ja, so generell, also Torchancen waren sehr viele und sehr viele vergebene.
Ja, ein Rare ist mir auch sehr negativ aufgefallen. Habe ich auch zur Vorschau der Copa gesagt, dass ich einfach nicht verstehe, wieso der jedes Mal im Kader ist, bei einer Kadernominierung. Ich finde, er hatte mal ein etwas besseres Jahr, aber das war es auch in seiner Karriere. Er hat es irgendwie nicht gezeigt, wieso er immer Stürmer ist und auch meistens immer startet im US-Kader. Kapiere ich nicht. Er hat auch wieder gezeigt, wieso er nicht starten sollte. Das war echt grauenvoll. Und ohne so einen Stürmer eben vorne drin, geht halt dann auch wenig. Aber es lag eben auch nicht nur an diesen Stürmern. Man hatte eben auch das Pech, dass sich Matt Turner verletzt hat im Spiel gegen Panama, war es, glaube ich. Da musste er zur Halbzeit raus.
Wobei man
konnte dann im letzten Spiel.
Man muss dazu aber auch sagen, wie diese Verletzung zustande kam, war auch so ein Indiz dafür, was an dieser Copa America generell ein Problem war, nämlich die Schiedsrichterleistung. Und das ist keine Ausrede für die Amerikaner, die sind dann verdient auch ausgeschieden, aber die Schiedsrichterleistung war bei ganz, ganz vielen Partien einfach wirklich unterirdisch. Und in Matt Turner ist quasi ein Spieler schon recht deutlich reingesprungen. Der muss davon ausgehen, dass er den Gegenspieler verletzt, wenn er so in die Situation reingeht, was ja dann letztendlich auch passiert ist. Und Matt Turner ist jetzt keiner, der bei jeder Kleinigkeit dann sich rauswechseln lässt, sondern der würde schon drinbleiben wollen. Ich glaube, es war recht früh, wo das Foul war, irgendwie in der 17. Minute oder sowas, also wirklich früh. Und dann hat er noch bis zur Halbzeit durchgezogen, aber danach ging es einfach nicht mehr. Und es gab ja noch so die ein oder andere Situation, die einfach völlig absurd war, wie dort gepfiffen wurde. Nicht nur bei den Amerikanern, auch bei anderen Spielen. Also das ist leider sehr schade in der ganzen Copa America gewesen.
Da habe ich das ja auch gehört beim Podcast, da haben wir auch ein bisschen geredet, da war jeder irgendwie in irgendeiner Partie, wo jemand unzufrieden über den Schiri war. Ich glaube, Mexiko hatte auch mal richtig stark zu kämpfen mit dem Schiedsrichter, als denen ein Tor nicht gegeben wurde oder ein Elfmeter nicht gegeben wurde in der letzten Minute und sie deshalb ausgeschieden sind, was auch ein totaler Witz war. Das Niveau der Schiedsrichter ist halt einfach krass. Wenn da so ein Typ aus Guatemala pfeift, ja, wenn der nur in Guatemala so einen Kick pfeift, also ich will jetzt nicht gegen Guatemala sagen, aber da ist halt das Niveau einfach nicht das, was eine Copa repräsentiert international.
Ja, aber ganz kurz, ich muss jetzt mal eingrätschen, das hat nichts mit Guatemala zu tun. Ich meine, die hätten auch einen Schiedsrichter aus England hinstellen können, der hätte genauso Scheiße gepfiffen. Von daher,
nee, also die,
das hat nichts mit der,
nee, wirklich, die Leistung der Schiedsrichter zwischen denen, die bei der EM jetzt zu sehen waren und denen, die in der Copa America zu sehen waren, da waren wirklich noch Welten dazwischen. Und
klar,
ich bin
klar,
kein Fan.
Außer der Engländer. Der Engländer hätte nein passt.
Ich bin kein Fan vom Schiedsrichter.
Der hätte nein passt.
Aber was da teilweise für Situationen entstanden sind, die sind mehr als absurd. Ein Beispiel. Die Partie Uruguay gegen die USA. Es gibt ein Foul von Seiten der Amerikaner. Völlig berechtigtes Foul. Der Schiedsrichter pfeift es. Er pfeift es ab, also er pfeift die Situation ab und möchte dann sozusagen, dass die Uruguayer spielen können. Allerdings, dadurch, dass er die Situation abgepfiffen hat, wird die Situation merkwürdig, weil die Amerikaner bleiben stehen und sehen den Schiedsrichter an. Es gibt ja auch eine gelbe Karte in der Situation, die auch völlig okay ist. Was machen die Spieler aus Uruguay? Die spielen sofort weiter. Und in der Sekunde zeigt der Schiedsrichter dann plötzlich auf Vorteil, obwohl er in derselben Sekunde auch die gelbe Karte noch zeigt und eigentlich das Spiel.
Der hat sie doch noch schon in der Hand.
Genau, er hält die Karte hoch.
So halb am Hochheben.
Und zeigt dann plötzlich Vorteil. Und die Amerikaner stehen aber mit dem Rücken zu ihrem eigenen Tor, weil sie ja zu diesem Schiedsrichter sehen, der ja zuvor das Spiel unterbrochen hat. Und dann lässt er plötzlich das Spiel weiterlaufen. Man kann froh sein, dass in der Situation kein Tor gefallen ist, weil ansonsten hätte man darüber noch mal extrem viel mehr diskutieren müssen. Weil das war kein Vorteil. Das Spiel war unterbrochen und plötzlich gibt er den Vorteil.
Klar.
Das hätte nicht passieren dürfen. Und das ist nur eine von ganz, ganz vielen Situationen, die, wie gesagt, ganz viele Mannschaften betroffen haben. Und das hat ehrlich gesagt mir die Copa so ein bisschen madig gemacht, weil es einfach da keinen Spaß macht, solche Spiele zu sehen, wo du merkst, so die Leistung passt jetzt hier gerade überhaupt nicht rein.
Und da muss man halt auch wirklich sagen, ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass da kein einheitliches Schiedsrichterbriefing gab vor der Copa. Oder irgendwie, normalerweise wird ja allen Schiedsrichtern so gesagt, welche Linie man fahren möchte, so primär für so ein Turnier. Und was jetzt genau Handspiel geregelt ist und pipapo, weil da ja jedes Land und jede Liga vielleicht nochmal anders handhabt, gibt es ja normalerweise immer so Briefings. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das hat da nicht stattgefunden. Weil da hat wirklich jeder seine Linien gefahren und viele waren einfach überfordert, weil sie eben nicht solche intensive Spiele oder solche Situationen vielleicht gewohnt sind von ihren Ligen. Mit einem der besten Leistungen, ja, wobei, nee, ich glaube, der hatte auch einen Fehler drin, war eben der italienische Gastschiri. Bei der EM gab es ja einen Argentinier, der gepfiffen hat. Da gibt es so einen Austausch zwischen den amerikanischen und den europäischen Verbänden. Der war, glaube ich, relativ gut, aber der hatte auch eine Fehlentscheidung drin. Da war, glaube ich, auch nochmal was. Ich glaube, eine gelbe Karte, wo er nur gelb gezeigt hat, was aber eine klare Rot war, weil ein Panama-Spieler, das war, glaube ich, im Achtelfinale von Panama, da gibt es kein Achtelfinale, Viertelfinale von Panama, ist der mit hohem Knie oder gestrecktem Fuß den Gegner halt einfach volle Kanne in den Körper gesprungen und gab halt dann nur gelb, was meiner Meinung oder der Meinung vieler einfach rot war. Aber sonst, ja, Schiri-Entscheidungen waren mehr als unglücklich. Ja.
Aber auch die Organisation war ja nicht die allerbeste. Also Jesse Marsch beispielsweise hatte sich nach dem Spiel, glaube ich, oder einige Tage später, ist er dazu nochmal befragt worden oder interviewt worden. Und er meinte, dass er sich beziehungsweise die Kanadier und auch andere Teams eher wie Teams der zweiten Klasse geführt hatten. Also dass sie schon den Eindruck hatten, dass beispielsweise die nordamerikanischen Teams eigentlich bei der Copa gar nicht erwünscht waren. Und man sehr viel getan hat, um es ihnen so schwer wie möglich zu machen. Also auch er war nicht so richtig happy mit dem Turnierverlauf. Und was ja auch krass war, war die Situation im Finale, wo einfach extrem viele Leute versucht haben, in dieses Stadion zu stürmen. Und dann letztendlich auch ins Stadion gekommen sind, beziehungsweise da sind so viele Leute ins Stadion gedrückt, die gar keine Tickets hatten, weshalb andere, die Tickets hatten und dafür teilweise 1200 Dollar bezahlt haben, sind nicht mehr ins Stadion gekommen. Und die sind da teilweise über diese, wie nennt man sie, Vents im Englischen, über diese Belüftungssysteme, sind sie zum Teil ins Stadion gekrochen und zum anderen Teil haben sie sich dann durch die Tore einfach gedrückt, so dass irgendwann so eine Menschenmasse war, dass der Sicherheitsdienst da gar nicht mehr viel machen konnte. Das wollte man so ein bisschen negativ den Amerikanern anheften, weil es natürlich ein amerikanisches Stadion war. Allerdings war der Konvoi-Verband für die Organisation als solches zuständig und hat einfach nicht genug Security-Leute besorgt oder bestellt, weshalb das überhaupt erst möglich war. Und auch so der ganze organisatorische Prozess war alles andere als geeignet. Und ja, im Stadion ist wohl ein ziemlicher Schaden hinterlassen worden. Man hat Bilder gesehen von so einer völlig zerstörten Rolltreppe zum Beispiel. Und ja, Fans, die 1200 Dollar für ein Ticket zahlen und da nicht reinkommen, weil da andere drin sind, die gar kein Ticket haben, ist auch echt absurd.
Aber genau das ist jetzt was, worauf man dann in 2 Jahren arbeiten muss und auch wird auf alle Fälle, weil sowas darf dann bei einer WM auch nicht passieren, also darf auch nicht bei einer Copa passieren, aber bei einer WM erstmal nicht. Und ich glaube, da wird man dann alles besser auch absichern und die Stadien nochmal überprüfen wegen Sicherheit und alles Mögliche.
Ja, da sind ja für die Organisation dann auch andere zuständig, in dem Fall ja die FIFA.
Genau.
Und
aber die muss ja dann auch eben checken, die sehen jetzt, okay, die Stadien haben eben Sicherheitslücken, würde ich jetzt mal so sagen. Und dann müssen die dementsprechend halt auch handeln und diese Leute Securities einstellen, damit das nicht passiert. Oder halt gewisse Bereiche besser absperren. Ja. Genau, also da muss man sich jetzt einfach darauf vorbereiten. Der Comebol hat das auf alle Fälle nicht so gut organisiert. Aber gut, das gab es ja bei der EM mit der UEFA auch immer wieder Kritik an der Organisation. Aber gut, so ein Chaos gab es dann doch nicht bei uns.
Nee, ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir ein bisschen zivilisierter sind in Europa.
Oh, nö.
Und
ja,
auch gerne mal gemeinsam feiern.
Das würde ich jetzt so auch wieder nicht sagen.
Ja, aber du kannst ja jederzeit, keine Ahnung, was wir zum Beispiel gegen Dänemark oder gegen unsere Nachbarn aus der Schweiz das so gespielt haben. Das war ja total friedlich oder total harmlos, keine Ahnung. Oder auch die Niederlande. Supergeil drauf gewesen hier in Deutschland. Und wenn du jetzt halt im Finale Argentinien gegen Kolumbien, ups, das habe ich gespoilert, da gegen wen spielt, wenn du die halt aufeinander loslässt, hast du da gleich ein Problem.
Nee, es hat ja in den Spielen davor auch funktioniert.
Also, zivilisierter würde ich jetzt auch nicht nennen, weil
ja, aber
immerhin gab es dann in Europa Straßenschlachten, um wie Fans sich gegenseitig prügeln und irgendwelche Restaurants zerstören. Das würde ich auch nicht zivilisierter nennen. Also,
ein paar schwarze Schafe gibt es immer, aber ich meine, wir machen uns da so einen Spaß und zerbrechen vor Italien halt irgendwelche Nudeln oder so, keine Ahnung, oder.
Ja, das war halt abseits des
Platzes.
Genau,
das Zeug, also, aber mir geht es dann einfach darum, dass du halt in Europa, also dadurch, dass die Turniere parallel stattgefunden haben, hat es mir einfach, gut, ich habe auch wesentlich mehr von der AM mitbekommen als von der Copa America, ist natürlich auch klar. Auch der Zeit geschuldet, wo es lief. Aber du hattest halt in Europa oder halt während der EM, hattest du halt einfach durchgehend Bock auf dieses Turnier und so weiter. Und bei der Copa America, ja, lief halt nebenbei. Beziehungsweise, was heißt, lief nebenbei? Du hattest halt nicht so dieses Stimmungstechnische, was dich so richtig abgeholt hat. Fand ich jetzt zumindest.
Ja gut, du hast ja den europäischen halt auch Blick. Denn
ja.
Während.
Aber es sind, mal ganz ehrlich, die Nationen, die da mitgespielt haben, das sind absolute Banger-Nationen. Also sorry, aber da können ja alle Mannschaften kicken.
Ja, das schon, aber du musst halt auch so sehen, wie du schon sagst, die Copa lief für uns Europäer nachts um 1, 2, was weiß ich. So, das ist halt nicht unsere Zeit und parallel lief halt noch die EM. Das ist klar, dass eine Heim-EM bei uns einfach mehr Prio hat und dadurch, dass wir einfach mit Deutschland auch im Hype sind, einfach nicht zu dieser Hype einer Copa aufkommt. Außer du bist vielleicht halb Kolumbianer oder halb Amerikaner oder sowas und hast eine größere Verbindung dadurch. Ist logisch, irgendwann ist man vielleicht auch mit Fußball einfach übersättigt. Man kann keine 2 Turniere voller Hype beobachten. Ich habe jetzt auch nur ein amerikanisches Spiel gesehen und 2 Highlights, also die anderen 2 Ami-Spiele mit Highlights. Und dann habe ich mir halt von allen Spielen immer die Highlights angeguckt. Mehr war jetzt auch nicht drin bei mir in der Copa. Das ist logisch, dass da jetzt nicht so der große Hype aufkommt. Aber was man so mitbekommen hat, ja, viele Stadien waren auch immer ziemlich leer. muss man sagen, wo sich auch viele immer gewundert haben, wie so ein Stadion in der EM eben bei, was war es, Georgien gegen, wen haben die gespielt, gegen Rumänien? Oder auch irgend so eine kleine Nation halt, war das Stadion halt rappelvoll und dann hat man es verglichen mit Ecuador, Venezuela, wo halt ziemlich wenig voll war, obwohl das zwei sehr vielversprechende Nationen auch sind.
Aber es ist halt auch so ein Apfel-Birnen-Vergleich. Die Reisewege innerhalb Europas sind ja viel, viel kürzer, als hoch in die USA reisen zu müssen. Zumal ja ein Großteil der Nation wahrscheinlich gar nicht in die USA käme, aufgrund von Visabeschränkungen. Also für die Fans ist es ja super schwierig, da reinzukommen. Ich würde übrigens gerne noch was zum amerikanischen Spiel sagen.
Ja, weil was ich noch kurz erwähnen wollte, eben, was noch dazu kommt eben mit diesen Fans in den USA, die werden halt viel stärker kontrolliert, weil die USA hat ja eh schon strenge Einreisekontrollen und die werden es wegen einem Turnier nicht lockern. Und wenn da jetzt eben Fans aus, was weiß ich, Ecuador, Venezuela, Mexiko und Pipapo reinkommen, du musst halt schauen, dass das Fans sind, die dann nicht einfach im Land bleiben, weil genau das möchte wahrscheinlich die USA verhindern. Und diese Gefahr läuft halt dann. Und deswegen waren die Stadien höchstwahrscheinlich leer und die Fans, die da drin waren, waren halt meistens, würde ich sagen, Amerikaner mit dementsprechenden Wurzeln, die schon im Land leben. Und die wenigsten, ich würde mal sagen, die wenigsten, ist auch geldtechnisch, weil Südamerikaner sind jetzt auch nicht so die reichsten Menschen, sind da hingereist und sind dann für das Spiel ins Stadion. Weil was bist denn da los, wenn du jetzt einen Flug von Ecuador nach den USA buchst, plus Übernachtung, plus das Stadionticket, was ja auch $500 gefühlt gekostet hat. Sorry, das muss man sich halt auch erstmal leisten können. Aber ja, was wolltest du noch sagen zu der amerikanischen Mannschaft?
Die amerikanische Mannschaft ist einfach, zeigt mal wieder eines, was sie schon sehr oft gezeigt haben, nämlich, dass sie die Erwartungen, die man an sie stellt, überhaupt nicht erfüllen, obwohl sie in meinen Augen eigentlich einen sehr guten Kader hätten. Also es wird immer so von der goldenen Generation der Amerikaner gesprochen, eben weil da wirklich sehr viele gute Spieler dabei sind, aber sie nutzen das Potenzial, was sie haben, einfach so gar nicht. Und das nervt mittlerweile tierisch. Und klar, dann hast du irgendwie so Spieler dabei, wie ein Timothy Ware, der bei dem Spiel gegen Panama ja die Ursache oder eine der Hauptursachen war, warum die USA verloren haben. Der kassierte die wirklich dümmste oder eine der dümmsten roten Karten des Turniers. Komplett unnötig und sorgte dafür, dass seine Mannschaft sehr lange in Unterzahl spielen musste. Und trotzdem, also man kann sich schon auch ein bisschen Sorgen machen, wie sie die WM vernünftig überbrücken wollen, wenn sich da jetzt nicht bald was ändert. Das ist wirklich so, wie es seit Jahren jetzt schon läuft, kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Und Greg Berhalter beispielsweise hatte definitiv auch taktische Fehlgriffe, die massiv waren. Ein Beispiel in der Partie gegen Panama. Zur Halbzeit stand es 1-1, ich glaube, es war zur Halbzeit. Und er entschied sich dann, dass er Tyler Adams rausnimmt und ein Rainer. Und das sind beide sehr offensive Spieler. Tyler Adams im Mittelfeld sehr offensiv und Rainer dann auf der Außenbahn. Er nahm sie beide raus für zwei Spieler, die eher im defensiven Bereich aktiv sind. Und die auch nur dafür zuständig sind. Das war eine komplette Scheißentscheidung, weil es stand, wie gesagt, 1-1 zu dem Zeitpunkt. Und es war klar, sie müssen diese Partie gewinnen, weil wenn sie in der nächsten Partie dann gegen Uruguay spielen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie verlieren, recht hoch. Während Panama als nächsten Gegner dann ja Ecuador haben würde. Und wenn Panama das gewinnt mit einer besseren Tordifferenz, dann war auch klar, dass sie auch in dem Fall dann ausscheiden würden. Trotzdem stellt er auf ein defensives System um und nimmt die wichtigsten Spieler, die dafür sorgen, dass es überhaupt erst Richtung Strafraum geht, raus. Und was ist natürlich die Konsequenz? Man fängt sich ein Gegentor ein, schießt vorne aber keine Tore. Das ist also, ich habe überhaupt nicht verstanden, warum er zu dieser Entscheidung gegriffen hat. Und gut, gegen Uruguay war jetzt nicht schlecht, die Partie. Ja, man hat am Ende nur 1-0 verloren. Das Tor war sehr abseitsverdächtig auch, was dort gegeben wurde. Aber nichtsdestotrotz, selbst ein Unentschieden hätte nicht ausgereicht. Von daher war das Ding da eh durch. Und ja, am Ende gab es ja eine Konsequenz für Greg Berhalter.
Ja, denn er wurde gefeuert. Oder beziehungsweise, ich glaube, sogar selber zurückgetreten,
nee,
oder?
Er ist gefeuert worden.
Es ist auch gefeuert worden. Auf alle Fälle die richtige Entscheidung. Es war einfach, ja, aus so einer Mannschaft muss man mehr herausholen. Aus so einer Mannschaft muss man vielleicht auch einen Ticken offensiver spielen. Was man gemerkt hat allgemein bei der Copa ist, vor allem bei Kanada und den USA auch eben stellenweise, so gut man es eben geschafft hat, den spielerischen Unterschied. Die nordamerikanischen Teams, würde ich mal sagen, die haben dann schon etwas europäischer gespielt vom Spielstil her, etwas härteren Fußball, direkteren Fußball, während die Südamerikaner eben eher so diesen schnellen Fußball gespielt haben, den etwas zauberhafteren und trickreicheren. Da hat man dann schon leicht einen Unterschied gemerkt. Nur eben, ja, ein Team hat es halt etwas erfolgreicher geschafft als das andere, nämlich Kanada. Die mit Jesse Marsh als neuen Trainer überraschenderweise bis ins Halbfinale gekommen sind und dann im Spiel um Platz 3 leider auch verloren haben im Halbfinale gegen im Elfmeterschießen gegen Uruguay. Die Copa gewonnen hat übrigens überraschenderweise Argentinien, die auch, wenn man auf die Schiris zurückkommt, sehr von den Schiedsrichtern ins Finale getragen wurden. Die haben extrem profitiert von Schiedsrichterentscheidungen. Argentinien gewann 1-0 gegen Kolumbien im Finale. Aber Kanada zum Beispiel hat wunderbaren und schönen Fußball gespielt. Sie sind eigentlich guter oder ja, waren eigentlich Underdog, wurden in einer Gruppe mit Argentinien, Chile und Peru Zweite, was mit 4 Punkten, was sehr gut war und überraschend. Und ich finde, Jesse Marsh hat vieles richtig gemacht und er hat eigentlich mit Kanada das gespielt, was die USA mit Berhalter spielen hätte sollen. Und ja, die USA hat halt jetzt einfach verpasst, dass Jesse Marsh weg ist, weil den hätte ich gern bei den USA auf dem Trainerposten gesehen. Der ist jetzt natürlich erstmal mit Kanada beschäftigt bis zur WM.
Der hat jetzt ganz klar gesagt, dass er nicht bereitsteht. Übrigens Jürgen Klopp auch.
Ja, das ist, finde ich aber auch richtig. Er kann sich jetzt mit Kanada was aufbauen und Kanada hat interessante Spiele und ich glaube, der wird bei der WM 2026, was ja auch eine Heim-EM für Kanada ist, für ein paar Spiele, wird er richtig gut überzeugen und ich würde mal schätzen, Kanada wird uns positiv überraschen. Wie die USA dann dort performt, werden wir sehen. Mal schauen, wer Trainer wird. Anne hat es gerade schon gesagt, ein Marsch und ein Klopp haben schon abgesagt. Klopp natürlich, der will auch erstmal ein Jahr Pause machen. Ich glaube, an Tuchel gab es auch mal Gerüchte, aber ich glaube, da ist jetzt auch nichts dran und den wird man auch nicht bekommen. Mal gucken, wer es wird. Ich hoffe, es wird ein Trainer, der was aus dieser Mannschaft rausholt, weil 26 sind viele Spieler von dieser Copa noch dabei. Selbst ein Tim Ream wird bestimmt noch Fußball spielen.
Ja, die sind ja alle noch super jung.
Ja, easy. Aber da werden viele noch dabei sein und viele werden im besten Fußballalter sein. Vielleicht manche sogar fürs letzte große Turnier oder für die letzte WM, die sie spielen werden. Und da muss diese Mannschaft performen und sie müssen besser auftreten und du brauchst einen Trainer, der das Maximum aus diesem Team rausholt, der das Team einen Ticken offensiver spielen lässt, was das ist, was dieses Team vertragen kann. Weil wie schon auch beim Rasenfunk-Copa-Podcast gesagt, oder habe ich gesagt, die Schwäche der Amerikaner ist die Verteidigung. Definitiv, da fehlt es meiner Meinung nach an Qualität. Da wird bis 26 auch nicht krass was rauskommen. Vielleicht, dass sich ein Spieler ein bisschen steigert oder so, aber in 2 Jahren wird da jetzt nicht der nächste große Verteidigergott kommen. Da muss man gucken, dass man da eine relativ stabile Abwehr baut, aber man kann das Spiel nicht auf diese Abwehr bauen. Weil dadurch ist es zu schlecht und da muss man gucken, dass man die Offensive ausspielt. Mit Turner hat man, finde ich, einen starken Keeper, auf den man bauen muss. Das sind halt einfach nur die 4 Abwehrspieler. Vielleicht, je nach Trainer, Systemumstellung auf Dreier-Abwehr. Wäre für mich vielleicht auch noch eine Option. Man hat ja offensive Flügelspieler, die das könnten, mit Dest, Johnny und wer auch immer noch alles außen spielt. Man hat da durchaus Spieler, die oft den Offensivdrang haben und das verträgt dieses amerikanische Team gut. Aber ja, mal gucken, wer es wird.
Übrigens ganz kurz noch zur Historie der Amerikaner bei der Copa America. 2024, jetzt wissen wir ja, sind sie in der Gruppenphase ausgeschieden. Das letzte Mal dabei waren sie 2016. Dort hatten sie den 4. Platz belegt. 2007, da sind sie in der Gruppenphase ausgestiegen. 1995 war es der vierte Platz und 1993 sind sie wieder in der Gruppenphase ausgeschieden. Also beim nächsten Mal wird es wieder der vierte Platz.
Also easy, gut.
Kann man jetzt schon drauf wetten.
Perfekt, danke für dieses Wissen. Du wirst vielen helfen.
Ja.
Dann hätte ich gesagt, war es das zu Copa? Außer ihr habt noch was?
Messi hat sich verletzt.
Messi hat sich verletzt und der Fuß sah nicht schön aus.
Der sah sehr groß aus. Also der wird bei Inter Miami jetzt eine Weile ausfallen.
Ja, definitiv.
Ja, ich habe eine Sache.
Okay.
Das Finale fand in Miami statt. Und glaubt ihr, das wird Messis einziger Titel sein, den er in Miami in die Lüfte streckt? Oder kommt da noch was dazu? Beziehungsweise, wenn Miami tatsächlich irgendwie Supporters Shield gewinnen sollte, wird auch das Finale im Hard Rock Stadium stattfinden, einfach wegen Publicity und dass mehr Leute reinfinden, oder?
Ja, natürlich. Natürlich werden die im Hard Rock Stadium, also das Miami Heimstadion wird viel zu klein sein und dieses Finale viel zu groß aufbauen. Deswegen, Hard Rock Stadium wird der MLS Cup stattfinden, wenn Miami Heimrecht hat und es ins Finale schafft. Und auf deine Frage zurückzukommen, ob er Titel gewinnen kann, an die Supporter-Sheet glaube ich jetzt schon fast. Miami spielt auch ohne Messi aktuell gut. Die gewinnen tatsächlich auch gut. Sie haben immer noch Busquets und Alba, die ja auch gut spielen. Ob es für den MLS Cup reicht, weiß ich nicht. Ich hoffe es nicht. Mal gucken. Aber dann würde ich sagen, machen wir noch eine kleine Pause. Und machen danach mit der Olympiade weiter. Denn dort kann man sich durchaus auch Hoffnung machen auf Medaillen. Bis gleich.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
So, da sind wir wieder und jetzt wird's olympisch. Denn die Olympischen Sommerspiele in Paris stehen an, beziehungsweise in Frankreich. Die Fußballspiele sind ja quer übers Land verteilt. Und die USA ist sowie bei den Damen als auch bei den Herren vertreten. Und wir fangen mal mit den Herren an und dem Kader, der durchaus spannend klingt. Es ist ja ein U23-Kader und du darfst ja drei U23 sozusagen dabei haben. Im US-Kader sind es somit Jordi Mihailovic, ist ja schon 25, ist dabei. Dann hat man Miles Robinson dabei, ein Innenverteidiger. Und Walker Zimmerman, auch Innenverteidiger. Und damit kommen wir auch schon gleich wieder zurück, wo das US-amerikanische Problem liegt, nämlich in der Verteidigung. Ja, wenn du schon zwei A-Verteidiger mitbringen kannst, was natürlich zum Vorteil ist, weil alle Teams eben U23 sind, man dadurch eine sehr erfahrene IV hat, zeigt aber halt auch, dass man keine keine Spieler sind, die gut genug dafür sind, einfach dem man zutraut, jetzt die Olympia gut durchzustehen. Man hat nur nominell drei IVs dabei, nämlich der dritte ist der Deutsch-Amerikaner Maximilian Dietz vom Greuther Fürth. Deswegen interessant, gut, John Tolkien könnte auch noch IV, aber ich glaube, der spielt
eigentlich Dinger, immer aus.
Verteidiger. Ne? Ja, also, aber der hat, glaube ich, auch schon ein paar Mal IV gespielt, aber ist eigentlich eher Außenverteidiger. Ja, sonst hast du nichts dabei. Sonst hat man auf der linken Seite eben neben John Tolkien noch Caleb Wirrey, der übrigens ganz frisch für satte 10 Millionen von Atlanta United zu Chelsea gewechselt ist. Chelsea overpaid mal wieder. Den Wechsel wird keiner verstehen, was er dort will. Aber das können wir später nochmal ansprechen. Und dann hast du eben auf der Rechtsverteidigerposition Jake Davis von Sporting Kansas City. Eigengewächs und Durchstarter. Und dann noch Nathan Harriel von Philadelphia. Der hatte den Durchbruch bei Philly nicht ganz so. Er spielt regelmäßig, aber Kai Wagner ist halt auf seiner Seite und wird halt schwer, da durchzukommen.
Der ist mir ehrlich gesagt auch noch nie aufgefallen.
Ja, damals, wo Wagner gewechselt ist, ist Nathaniel Harriel, jetzt habe ich ihn damit schon wieder, Harriel, ja, hat er gerade angefangen, so gerade ein bisschen größer rauszukommen. Und da haben wir schon so ganze gerettet, werden die so ein US-Eigengewächs Harriel spielen lassen oder wird Wagner spielen? Die hatten damals so den ähnlichen Marktwert, so 300.000. Ich glaube, Wagner war so ein Jahr älter oder zwei. Und dann hat sich halt Wagner so durchgesetzt und haben wir gedacht, okay, ja, krass, ja, gut, war auch richtig, Wagner ist ja auch stark gewesen. Aber ja, deswegen ist er wahrscheinlich auch nicht so aufgefallen, weil er halt immer der Ersatz von Kai Wagner ist. Sonst im Tor eben dabei mit Gabriel Solina, großes Torwarttalent, der bei der WM 26, denke ich mal, die Nummer 2 sein wird hinter Turner. Dann hat man Patrick Schulte dabei von Columbus Crew, der sich auch stark zum Stammkeeper gemausert hat letzte Saison und diese Saison auch den Pfosten gut hütet. Und den Ersatzkeeper von Kansas City mit John Pulskamp. Genau, das ist das Torwart-Trio. In der Defensive hat man mit Tanner Tessman einen ehemaligen Dallas-Spieler, der aktuell bei Venedig spielt, die ja wieder in die Serie A aufgestiegen sind. Josh Atencio von Seattle.
Würde ich jetzt aussprechen.
Ja, das sind Seattle-Spiele. Dann hat man auch von Venedig ehemaligen Kansas-Spieler Gianluca Busio. Dann Benja Cremaschi von Miami. Jack McClinn, jetzt lass mich überlegen, der müsste Philly sein,
ja.
Dann hat man von Wolfsburg Kevin Paredes dabei, früher Jugend LA Galaxy. Paxton Aronson, der jetzt bei Eintracht Frankfurt spielt, aber glaube zum FC Utrecht in die Niederlande verliehen wurde. Kam auch aus der Jugend von Philadelphia. Dann Djordje Mihajlović eben schon erwähnt. Dann hat man Johan Gomez, der auf Abruf aktuell dabei ist, spielt bei Eintracht Braunschweig, trainiert aktuell noch mit, kurz bevor das Turnier startet, sofern sich keiner verletzen sollte, geht er zurück zum Teamtraining nach Braunschweig. Dann hat man noch Griffin Yeo dabei, der müsste... Oh, wo spielt denn Griffin Yeo? Der war mal bei DC, aber ich glaube, der ist nach Europa gewechselt, aber keine Ahnung wohin. Wartet mal, ich schau mal schnell. Westerlo. Okay, Westerlo nach Belgien. Dann ist noch dabei Tyler Booth. Den kennt man ja durchaus. Dallas Jugend war dann auch bei Bayern, spielt jetzt auch, meine ich, bei Utrecht. Und jetzt habe ich schwarzen Bildschirm. Geil.
Danke, McGuire fehlt noch.
Ja, genau, McGuire, das war der letzte Spieler. Ein Spieler hat noch gefehlt. Ja, dann war es noch McGuire, der nach seinem Wechseldrama wieder in Orlando ist. Und ja, eine solide Saison spielt bei Orlando, würde ich sagen. Aber McGuire, finde ich, ist ein starker Stürmer. Wird auch, denke ich mal, vorne starten. Und im Großen und Ganzen klingt es eigentlich nach einem soliden, starken Kader. Durchaus gute Spieler dabei. Wenn ihr jetzt so die Namen gehört habt oder vielleicht auch einige Spieler denkt, jetzt mal, was denkt ihr, wird einer von diesen Spielern im 26er Kader für die USA eine Rolle spielen, potenziell?
Wie viele Spieler willst du gehört haben oder soll man den nennen?
So viele, wie du denkst, die dabei sind. Könnten.
Ja gut, wenn sie Gold gewinnen, kann ich direkt kompletten Kader streichen und die antreten lassen. Ich meine, ist ja logisch. Einzig logische Konsequenz. Nein, Spaß beiseite. Ich gehe also gut mit. Ja, wobei Walker Zimmerman fällt raus tatsächlich, weil
zu
er
alt.
Ist bis dahin 33 und dann einfach zu alt. Ich glaube, John Tolkien. John Tolkien. Je nachdem, wie es für Venedig weitergeht in den nächsten zwei Jahren, definitiv Busio als zweiter Spieler. Und ich würde noch sagen, Josh Atencio. weil er sich bei Seattle zu gut entwickelt, als dass man ihn in 2 Jahren eventuell nicht außen vor lassen darf. Aber es kommt natürlich darauf an, wohin die Spieler wechseln, wie sich ein Kevin Paredes bei Wolfsburg entwickelt. Ich meine, wenn der jetzt eine absolute Banger-Saison spielt, dann muss er natürlich ihn nominieren. Ein Aaronson und so weiter. Auch da wird sich das zeigen, wie die sich entwickeln.
Das definitiv.
Weil ich wollte jetzt natürlich nicht mit den beiden gehen, weil das sind so die offensichtlichen, die schon in der Bundesliga spielen und so weiter. Aber ich stand jetzt, sage ich, John Tolkien und Josh Atencio. Und eventuell
denkst du, Lucio. Atencio wird dann noch wechseln, wenn er jetzt nochmal eine richtig starke
Saison macht? Also ich glaube, er wird zum Ende des Jahres wechseln. Der ist in meinen Augen so gut, als dass er nicht den Schritt nach... Also was heißt so gut? Ich halte viel von ihm. Er ist noch relativ jung. Und wenn er die Chance hat und ein Angebot kriegt aus Europa, dann muss das natürlich annehmen. Also ich meine, klar, er ist seit Jahren oder schon immer in Seattle. Er ist quasi wie Morrison Homegrown Player. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn sich so ein Spieler verlässt, aber wenn er wirklich in Europa Fuß fassen kann, warum denn nicht? Und ein John Tolkien, genau das Gleiche. Also der Spieler ist in meinen Augen einer der besten Linksverteidiger in der MLS. Gibt jetzt so wenige, die besser sind. Und zumindest meiner Meinung nach. Und auch er ist erst 21. Also, ja. Es wäre dumm, wenn sie bei einem Angebot nicht wechseln.
Gut, man muss es sagen, Tolkien hat er, glaube ich, Anfang der Saison verpasst, verletzungsbedingt. Und ist jetzt noch nicht so stark in die Saison reingefunden wie letztes Jahr, aber Potenzial ist auf alle Fälle da.
Ich sehe aber trotzdem Tolkien nicht unbedingt 26 mit im WM-Kader. Der ist...
Genau, ich zwar auch nicht, aber ich würde es mir wünschen.
Ja, wünschen schon, das ist wirklich einer meiner Lieblingsspieler, aber ja, das, was ich so in den letzten Monaten von ihm gesehen habe, da fehlt so ein bisschen der Push, also da muss jetzt doch mal eine gewaltige Entwicklung kommen, dass ich ihn im WM-Kader sehen würde.
Wenn ich kurz dazwischen gehe, was ich vielleicht bei ihm sehen würde, auch wenn es dir wehtun würde, vielleicht tut ihm Wechsel mal gut in neues Gefilde.
Ja, es ist halt die Frage, wohin, weil ich ihn aktuell in Europa beispielsweise nicht sehe.
Ja, genau. Also er müsste jetzt die Saison noch zu Ende spielen. Er müsste seine Form wiederfinden und dann eine solide bis gute Form spielen und dann natürlich am besten ein etwas kleineres Team, wo er dann auch Stamm spielt, auf alle Fälle. Aber dann vielleicht so einen Wechsel nach Europa anzugreifen oder nochmal das nächste halbe Jahr, um dann nächstes Jahr 25 im Sommer, also jetzt in einem Jahr, dann sozusagen dann den Wechsel zu wagen, und dann halt bis dahin diese Form von letzter Saison wieder zu finden. Weil ich glaube, das könnte ihm nochmal helfen, dass er da nochmal neues Gefilde findet. Aber ja, aber was wolltest du sagen? Das habe ich nicht unterbrochen.
Es wird mit Sicherheit Spieler aus diesem Kader geben, die man 26 im WM-Kader erleben wird. Einer der Aaronson-Brüder könnte es beispielsweise werden. Gut, einer fehlt jetzt auch in dem Kader, aber vielleicht ist es tendenziell auch eher Paxton, weniger Brandon, weil bei Brandon merkt man auch, der ist komplett aus dem Tritt gekommen. Und da haben so die letzten anderthalb Jahre irgendwie nicht so richtig geholfen. Das war vielleicht ein bisschen zu viel Hype. Aber bei Paxton vielleicht schon, wenn es da jetzt keine Fehlentwicklung gibt. Wen ich aber durchaus tatsächlich sehe, ist Grimaschi, der ja bis dato ziemlich oder überraschend gut gespielt hatte. Und wo ich schon sehr viel Potenzial sehe, dass er dann sehr interessanter Spieler werden könnte für den WM-Kader.
Man muss halt gucken, Grimaschi finde ich auch sehr interessant, ist auch erst 19, das heißt, wäre in 2 Jahren 21. Ich weiß aber nicht, ob ich den da noch im Kader sehe, weil es ist halt eine Position, du hast dort einen Taylor Adams im ZM, tendenziell McKenny, wer ist noch im ZM? Jetzt habe ich vergessen,
wer im Fauxpas-Kader noch Taylor Adams war. Beispielsweise, es tut mir im Herzen weh, aber der ist schon wieder verletzt.
Er muss spielen.
Der hat sich jetzt wieder verletzt. Also direkt nach der Copa America ist er verletzt. Der wird auf jeden Fall den Anfang der Saison wieder verpassen. Der hat, seit er von den New York Red Bulls gewechselt hat, hat er nur noch die Hälfte der Spiele, die er hätte spielen können, weil er so oft verletzt war. Also, dass ein Tyler Adams 2026 verletzt sein wird, ist recht wahrscheinlich.
Ist sehr hoch.
Ja. Das ist ein richtig großartiger Spieler und den würde ich auf jeden Fall eigentlich im WM-Kader sehen. Allerdings, seine körperliche Verfassung macht mir ein bisschen Sorgen. Deshalb könnte halt ein Krimashi da nochmal, der muss ja nicht unbedingt Stamm spielen, aber das mit denen mitnimmt, könnte eine gute Entscheidung sein. Wenn der sich gut entwickelt, natürlich. Es sind ja noch 2 Jahre bis dahin und mal sehen, wie das Turnier jetzt läuft.
Aber ich muss halt dann auch sagen, ich sehe dann da doch ähnlich wie Daniel eher die 2 Venedig-Boys, Busio und Tesman. Gut, Tesman spielt eher 6er, defensives Mittelfeld, Busio im Zentralen. Sehe ich vielleicht auch noch ein bisschen weiter vorne vor einem Grimaschi im Kader, da ich aufgrund des Alters Grimaschi dann nochmal 2 Jahre jünger wie ein Tesman Busio, den dann erst auf das übernächste Turnier, also die nächste Copa sozusagen im US-Kader sehe. Aber mal gucken, wie sie sich entwickeln. Vielleicht nimmt er auch einen Senkrechtstart hin. Sonst sehe ich, wie vorhin schon mal erwähnt, auf alle Fälle Gabriel Slonia im Kader. Zwar als Ersatzkeeper, aber es ist das größte Torwarttalent, was die USA hat auf der Position aktuell. Und ich denke mal, der wird auf alle Fälle im Kader stehen. Ein Miles Robinson würde ich auch fast mitnehmen, weil die USA hat nicht viele IVs, die gut sind. Miles Robinson ist noch einer, der das gewisse Etwas mitbringt.
Der aber in den letzten Monaten auch echt oft Situationen hatte, die schwierig sind, um es noch diplomatisch zu nennen.
Wenn er halt auch wieder seine Form findet, was er so in den letzten 2, 3 Jahren eben gezeigt hat, die braucht er auf alle Fälle. Und sonst sehe ich eventuell sogar einen Duncan McGuire im Sturm. Also ich würde ihn lieber sehen wie ein Timothy Ware.
Ja.
Ich bete einfach, dass kein Ware 2026 im Kader ist. Außer er macht jetzt auf Vereinsebene nochmal 2 richtig bockstarke Jahre, wo er irgendwie rausgefunden hat, wie man Tore schießt. Aber ich glaube nicht dran. Und ein Duncan McGuire kann das machen. Er kann das Tore schießen. Ich denke mal, er wird nach der Saison auch wieder einen Wechsel in Angriff nehmen nach Europa. Und dann hoffe ich mal, dass er dort durchstartet und nicht so wie sein Orlando-Vorgänger Kyle Lurin irgendwo in der Versenkung versinkt. Gut, Lurin war auch Kanadier, meine ich.
Das Kanadier,
Genau. Genau. Aber sonst im ganzen Olympia-Gedöns, wollte ich schon sagen, das hört sich immer so abwertend an, aber ich meine es gar nicht abwertend. In dem ganzen olympischen Turnierbaum ist man in der Gruppe A mit Frankreich, Guinea und Neuseeland. Mit Frankreich hat man natürlich den härtesten Gegner vor sich. Ich würde sagen, ähnlich wie in der Copa, Platz 2 ist drin. Ich hoffe mal nicht, dass man so spielt wie in der Copa. Da habe ich dann doch ein bisschen mehr Hoffnung. Neuseeland und Guinea darf man auf alle Fälle nicht unterschätzen. Ich kann die U23-Teams dieser Länder eben nicht einschätzen, wie die so drauf sind, wie die so ticken. Oft sind ja in solchen U-Weltmeisterschaften, Europameisterschaften irgendwelche Teams richtig stark, die keiner auf der Rechnung hat. Deswegen kann ich schwer einschätzen, wie die 2 Teams sind. Ich würde mal sagen, Guinea ist tendenziell stärker wie Neuseeland. Aber man sollte da eigentlich Zweiter werden und weiterkommen. Genau. Habt ihr noch was zu den olympischen Männern?
Nein.
Es sind ja doch ein paar Spieler aus der MLS dabei und wir müssen jetzt uns in dem Moment mal klar sein, dass es unter anderem alle von uns Spieler sind, die während der wichtigsten Zeit nicht in der Liga sind, die unseren Teams nicht weiterhelfen können, wenn es wirklich darum geht, alles zu geben und am Ende den Leagues Cup zu gewinnen. Das war schon eine Schande, oder?
Ja, absolut. Und weißt du was? Ich sehe schon kommen, wie sich bei Kansas Milia verletzt und Ersatztorhüter Pulskamp in Frankreich chillt.
Wen haben die dann?
Ein Feldspieler.
Ich glaube Josh McIntosh oder so, der war mal bei Portland.
Oh, der ist aber ziemlich erfahren.
Ja, das auf alle Fälle, aber der wird halt auf die ganze Zeit in die Championship ausgeliehen. Apropos ganze Zeit Championship ausgeliehen, der ist bestimmt eh wieder ausgeliehen. Warte mal, ich
ja gut, bin gerade dabei,
den Kader zu öffnen. Ja, bestimmt, hoffe ich. Mannschaft, wer ist denn dabei? Ah, nö, der ist nicht mal dabei. Ryan Cheve. Stimmt, Cheve war zurzeit immer auf der Bank in den letzten zwei Spielen, weil Pulse Camp ja schon in Europa chillt. Ryan Cheve, ja. Ich habe den Namen davon noch nie gehört. Vielleicht wird er auch richtig krass und löst Milia ab, da habe ich auch nichts dagegen. Und unser bester Linksverteidiger mit Jack Davis fehlt natürlich auch. Das ist so der einzige Lichtblick in unserem Kader. Ah. Naja, egal, die Saison können wir hier schon vergessen. So. Wollen wir die Frauen auch noch oder kurze Pause?
Kurze Pause.
Häuschen.
Dann machen wir eine kurze Erschöpfungspause. Trinkt bei den sommerlichen Temperaturen schön viel. Und dann holt euch ein schönes Erfrischungsgetränk. Und wir hören uns gleich wieder mit den Damen. So, ich hoffe, ihr habt was Schönes zum Trinken. Und nun wird Anne ein bisschen was über die US-Damen erzählen mit ihrer durchaus schweren Gruppe.
Ja, also tatsächlich die Gruppe, die sie erwischt haben, ist, würde ich behaupten, mit einer der schwersten überhaupt, weil sie haben in der Gruppe Deutschland und Australien und Sambia. Gut, Sambia ist jetzt vielleicht nicht der härteste Gegner, allerdings Australien und Deutschland. Interessant ist jedoch, dass das vielleicht so ein bisschen auch die Gruppe der Enttäuschten sein kann, weil alle drei sind sehr, sehr starke Mannschaften, an die man immer sehr hohe Erwartungen setzt. Und alle drei haben zuletzt irgendwie immer wieder auch enttäuscht. Also Australien beispielsweise, da hat man schon auch gewisse Erwartungen gesetzt bei der WM im eigenen Land. Die haben sie irgendwie nicht so richtig erfüllt und sind dann da früher ausgeschieden, als man es eigentlich gehofft hatte. Deutschland zuletzt auch immer wieder mal so Spiele gehabt, wo man eher sich gefragt hat, was da los ist. Und auch bei ihnen war natürlich die WM alles andere als zufriedenstellend. Und auch bei den US-Amerikanerinnen überhaupt nicht zufriedenstellend. Da gab es ja dann auch einen Trainerwechsel. Und jetzt zuletzt die Testspiele der US-Frauen waren nicht so, wie sie sein sollten. Also sie haben zwar nicht verloren, allerdings haben sie auch gegen in Anführungsstrichen vermeintlich schwache Gegnerinnen nicht so performt, wie man es eigentlich von ihnen kennt. Also zum Beispiel haben sie jetzt zuletzt nur ein 0-0 gegen Costa Rica gespielt. Zuvor hatten sie ein 1-0 gegen Mexiko. Dazu muss man aber auch sagen, Mexiko ist bei den Frauen jetzt nicht der heißeste Gegner, weshalb auch da eigentlich ein höheres Ergebnis zu erwarten war. Und gegen Südkorea hatten sie mit 3-0 die erste Partie und die zweite Partie mit 4-0 gewonnen. Das sind Ergebnisse, die, da würde ich sagen, die gehen soweit in Ordnung. Aber die anderen Partien, da ist einfach noch viel mehr drin. Außerdem, das letzte Mal, als sie gegen Kanada gespielt hatten, war ja auch nur ein 2-2 gewesen. Also die Leistungen, die man sonst von ihnen kannte, von früher, die sind irgendwie nicht mehr da. Diese eindeutigen, sehr hohen Ergebnisse. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass der Fußball in den anderen Ländern in den letzten Jahren jetzt aufgeholt hat und da ein bisschen mehr aufschließt. So als kleines Positives noch. Und bei Australien, das ist so ein Team, die können richtig gut Fußball spielen. Allerdings haben sie einige Spielerinnen, die sind entscheidend. Und eine dieser Spielerinnen wird fehlen, nämlich Sam Kerr, die sich einen Kreuzbandriss schon vor einigen Monaten geholt hatte und derzeit gerade erst wieder im Aufbautraining ist und dementsprechend bei den Olympischen Spielen gar nicht dabei sein wird. Das ist in meinen Augen für Australien ein herber Verlust, weil sie wirklich eine der Schlüsselspielerinnen in dem Team ist. Sehr, sehr viel Erfahrung, spielt auch bei Chelsea. Und das wird, glaube ich, recht schwer auszugleichen. Allerdings haben sie natürlich noch weitere Spielerinnen mit dabei, die durchaus was können. Also beispielsweise eine Fowler ist immer für Überraschungen gut. Und ich überlege gerade, wie heißt die Spielerin, die in LA spielt, in der NWSL? Ist sie Australierin oder Neuseeländerin? Fällt mir gleich noch ein. Also dementsprechend bei Australien, das ist ein Gegner, den man schlagen kann. wenn man sich nicht zu sicher ist des Ganzen. Das Spiel gegen Deutschland wird, glaube ich, auf jeden Fall das allerhärteste werden, weil das zwei Mannschaften sind, die Fußball spielen können und die sich da beide nichts nehmen werden. Und das wird, glaube ich, dann noch das entscheidende Spiel werden, wer sich wie in der Gruppe festsetzen kann. Denn wer diese Partie verliert, könnte tendenziell nur auf Platz 3 landen. Und dann wird es natürlich schwer, sich für die nächste Phase mit zu qualifizieren. Bisher sind sie, ich glaube, 5-mal aufeinander getroffen. Davon 4 Siege für die USA, 1 Sieg für Deutschland. Der letzte Sieg war, wann ist das? 22 war das gewesen, irgendwann im November oder so. Also es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Muss man sehen. Das wird auf jeden Fall die spannendste Partie von allen. Der Kader als solches hat jetzt nicht extrem viele Überraschungen gebracht. Eine große Überraschung: Alex Morgan ist nicht dabei. Die ja somit die bekannteste Spielerin ist, irgendwie so ein bisschen mit der Shootingstar. Und das wird noch interessant werden, glaube ich, weil auch viele Fans da so ein bisschen enttäuscht waren, dass sie nicht mit dabei ist. Klar, zuletzt hat sie jetzt nicht so wahnsinnig viele Tore geschossen, aber ich glaube, für die Mentalität wäre sie eine Spielerin gewesen, die durchaus wichtig ist. Da sind die Spielerinnen, die jetzt zum Teil mitgenommen wurden an ihrer Stelle, vielleicht nicht diejenigen, die da nochmal das i-Tüpfelchen raufsetzen können. Allerdings haben sie auch in ihrem Kader natürlich trotzdem Spielerinnen mit dabei, die wahnsinnig interessant sind und bei denen man auf sehr interessante Spiele hoffen darf. Also beispielsweise eine Trinity Rodman, die ja zuletzt immer ganz gut gespielt hatte, eine Sophia Smith, die wahnsinnig stark ist und die aber auch erst sehr, sehr jung ist, 23. Und von der man eigentlich schon davon ausgehen kann, dass sie in den nächsten Jahren eine der führenden Spielerinnen in der US-Nationalmannschaft sein wird. Und was mich besonders gefreut hat, ist, dass Lynn Williams mit dazukommen durfte. Die war ursprünglich nur auf Abruf. Dann gab es jedoch eine Verletzung im Trainingscamp und jetzt durfte sie nachziehen von Gotham. Freut mich natürlich umso mehr, dass auch sie spielen darf. Und ansonsten gibt es natürlich auch noch ganz erfahrene Spielerinnen, wie zum Beispiel eine Rose Lavelle, eine Emily Sonnette und Lindsay Horan, die vermute ich auch wieder die Kapitänin sein wird. Und auch in der Verteidigung hat man sehr potenziell interessante Spielerinnen für die Zukunft mit dabei, beispielsweise eine Girmer, die bei San Diego ziemlich überraschend, also nicht mehr überraschend, aber die sehr, sehr gut spielt und da für die Zukunft auf jeden Fall auch eine der Namen sein wird, die man des Öfteren hört. Meine Erwartungen an das Team: sie gehen nicht als Favoritinnen in das Turnier, weil einfach zuletzt die Spiele nicht überzeugend waren. Da ist viel, viel mehr drin. Und auch die letzten Turniere eben nicht überzeugend waren. Und sie jetzt letztendlich nur noch überraschen können. Also ich erwarte nicht, dass sie am Ende wirklich mit einer Goldmedaille da vom Platz gehen. Dafür gibt es einfach Teams, die stärker sind zurzeit. Spanien zum Beispiel. Und was ich interessant finde, ich habe vorhin zufällig das FIFA-Ranking gesehen. Da wurde die USA jetzt auf 5 gerankt. Das finde ich ein bisschen sehr hart, aber an sich auch okay. Deutschland ist auf 4 gerankt. Mal sehen, wie das nach den Olympischen Spielen aussehen wird und wer da am meisten überraschen wird. Spanien, wie gesagt, wird auf jeden Fall ein Name, der dabei ist. Frankreich auch sehr, sehr stark. Japan auch immer ein sehr, sehr starkes Team im Frauenfußball. Und Kanada, ehrlich gesagt, da setze ich nicht ganz so viele Erwartungen rein. Auch sie haben interessante Spielerinnen, aber zuletzt waren die Ergebnisse da auch immer recht, recht unterschiedlich. Die gehen in meinen Augen jetzt nicht als Favoritinnen ins Ziel. Und zu Neuseeland, die Spielerin, die ich vorhin meinte, ist Ellie Riley. Sie spielt bei Angel City FC in der NWSL. Und,
die kennt man, ja.
Genau, das ist so die bekannteste Spielerin von Neuseeland. Und wer sich also Spiele von Neuseeland ansehen will, achtet auf sie. Das macht tatsächlich auch richtig Spaß, ihr zuzusehen. Aber auch Neuseeland ist in meiner Meinung kein Favorit.
Ja, und jetzt Ranking, die Kanadier wurden beim FIFA-Ranking auf Platz 8, also hinter den USA eingerankt. Spanien, wie gesagt, auf 1. Frankreich sind auf der 2. Ich glaube, Japan war auf 7. Nee, halt 7 war Japan 8, Kanada und USA war 5, sowas. Ups. Genau. Und was war es noch? Neuseeland 28. Also ich glaube, die Kanadier werden da, ich denke mal, Kanadier werden da schon auch weiterkommen in der Gruppenphase und dann wird es interessant.
Naja, also da wäre ich mir nicht so sicher. Sie haben in der Gruppe Kolumbien, Frankreich und Neuseeland. Kolumbien.
Also ich, wie gesagt, also ich kenne mich jetzt mit Frauenfußball nicht so krass aus, vor allem jetzt bei diesen Nationalmannschaften. Aber laut FIFA-Ranking ist halt Kolumbien auf 22, Neuseeland auf 28, Kanada auf 8.
Das Problem an
Ich weiß jetzt nicht, wie aussagekräftig sowas ist, da bist du ja mehr die Expertin.
Das Hauptproblem an Kolumbien ist, dass das auch richtige Tretermannschaft ist. Also da wirst du keine schönen Spiele sehen, sondern du wirst einfach nur Spiele sehen, die massiv auf die Knochen gehen. Und
oh, war das nicht bei der WM letztens, wo diese ganzen geilen Trikots waren? Kolumbien hatte doch dieses mit diesen bunten Steinen, was genau. So bunte Erde von so einem Nationalpark in Kolumbien ist. War das nicht da auch, wo Kolumbien so ultra hardcore in die Gegnerinnen rein ist und mega unfair gespielt hat?
Genau.
Und voll den Hate bekommen hat?
Und so spielen sie einfach.
Das war doch Kolumbien,
immer.
Oder?
Ich kenne sie nicht anders und dementsprechend erwarte ich, dass sie auch wieder jetzt so spielen werden. Und das ist natürlich für Kanada richtig hart. Für Neuseeland wird es, glaube ich, richtig hart, weil die, finde ich, einen recht fairen, sauberen Fußball spielen. Und wenn da so eine Tretermannschaft kommt, dann wird das schnell ein sehr hässliches Spiel werden. Aber ich glaube tatsächlich, dass das eine Gruppe ist, wo du jeden Punkt mitnehmen musst, den du irgendwie kriegen kannst, weil alle vier Teams in meinen Augen definitiv die Chance haben, da weiterzukommen. Vielleicht sogar Neuseeland ein bisschen weniger als die anderen drei Teams. Kolumbien nicht, weil sie fußballerisch so stark sind, sondern einfach nur, weil sie wirklich massiv auf die Knochen gehen und dann eben zur Not den Konter machen. Also das wird richtig hart. So die anderen Gruppen, also beispielsweise Gruppe C, da würde ich fast sagen Japan und Spanien. Und dementsprechend machbar. Gut, es gibt ja auch nur drei Gruppen, glaube ich. Und die zwei besten der Dreierteams waren es, glaube ich. Ja, die zwei besten der Dreierteams, die kommen ja auch noch weiter. Aber ja, mal sehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, es wird keine extrem großen Überraschungen geben. Die großen Namen werden dann natürlich irgendwie weiterkommen. Und ansonsten wird es da sehr schnell Trainerentlassungen geben. Wobei die USA eine sehr, sehr erfahrene, gute Trainerin haben. Man kann da jetzt große Erwartungen an sie setzen.
Mal schauen, ob sie sich besser anstellt wie ein Behalter. Ich bin mir gerade auch nochmals den kolumbianischen Kader durchgegangen und da sind mir schon zwei, drei Namen wieder aufgefallen. Mayra Ramirez zum Beispiel, die bei den Chelsea Women spielt. Oder eben ganz großer Name Catalina Usme. Oh, Usme war ich habe diesen Namen gelesen und mir sind sofort wieder Flashbacks gekommen. Die war mega unbequem. Das weiß ich noch ganz genau. Naja, wird wieder interessant, was die Kolumbianerin diesmal anstellt. Ja.
Allerdings muss man übrigens auch dazu sagen, das letzte Mal, als die US-Frauen in Frankreich gespielt haben, sind sie Weltmeisterinnen geworden. Vielleicht ist das ein gutes Omen. Vielleicht bringen sie wieder einen Titel mit. Schön wäre es natürlich.
Ja, das kann man doch nur hoffen, hoffe ich mal. Dann hätte ich es mal noch gesagt. Ja, komm, wir machen jetzt noch kurz eine Pause und danach gehen wir in die 5 neuen MLS-Trikots, in ein paar Transfers und noch vielleicht das ein oder andere Highlight, was es noch am letzten MLS-Spieltag gab. Dann hören wir uns gleich wieder.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.